Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, dass Sie zur neuen Episode der Bergischen Macher eingeschaltet haben. Es ist mittlerweile die 11. Folge des Wirtschaftspodcasts der Bebol Mediengruppe. Mein Name ist Manuel Böhnke und ich treffe mich in diesem Format im Wechsel mit meinem RGA-Kollegen Sven Schlikowai mit spannenden Persönlichkeiten aus der bergischen Wirtschaft. Wir sprechen über Ihre Unternehmen, über Ihren Blick auf Unternehmertum und alles, was sonst noch so anfällt. Und heute erwartet uns ein sehr spannendes Thema. Nicht ganz einfach für Laien, aber ich denke mir, dass es umso interessanter wird. Mein Gast ist Benjamin Wilms. Hi Benjamin.
Hallo und vielen Dank für die Möglichkeit, hier Gast sein zu dürfen.
Du bist Gründer und Geschäftsführer der Solinger Firma Steadybit und für die Leute, die dich noch nicht kennen, möchte ich dich einmal ganz kurz vorstellen. Deine Karriere hat 1999 angefangen. Bis 2002 hast du eine Ausbildung zum Informatikkaufmann bei TNT Express gemacht. Von 2009 bis 2013 eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker im Bereich Informatik. Bis 2013 hast du dann bei TNT Express in Troisdorf gearbeitet als Softwareentwickler, bist dann als IT-Consultant bei Blue Karat AG eingestiegen, hast von April 2015 bis Oktober 2019 als Softwareentwickler bei Codecentric in Solingen gearbeitet und dich dann im Oktober 2019 selbstständig gemacht, eben mit Steadybit. Ist das soweit so richtig?
Das klingt jetzt nicht alles so spannend, aber ist alles richtig, ja.
dann wird es jetzt persönlich. Du bist 40 Jahre alt, lebst in Troisdorf und in deiner Freizeit fährst du gerne Mountainbike. Und das Thema Mountainbike spreche ich aus einem bestimmten Grund an. Heute mache ich es mir nämlich einfach und starte in diesem Podcast nicht mit einer Frage, die von mir kommt, sondern von den Gästen der vorherigen Folge. Das waren Timo Yilmaz und Nicolas Spengler. Und wir haben hier in diesem Podcast die kleine Tradition, dass die Gäste dem kommenden Gast immer unbekannterweise eine Frage stellen dürfen. Und diesmal geht es darum.
Also meine Frage wäre, welches Freizeitprojekt würde er gerne in Solingen umsetzen und wie würde er da rangehen?
Und vielleicht hat das ja etwas mit Mountainbike zu tun.
Das ist eine harte Frage. Alter Schwede. Ja, das würde sich anbieten. Schön im Bergischen mit dem Mountainbike rumfahren, das mache ich so oder so gerne. Ich begebe mich auch mal gerne auf die Reise von Troisdorf ins Bergische Land hinein. Ein größeres Streckennetzwerk, eine gepflegte Strecke, das wäre etwas, was mich reizen würde, was vielleicht auch andere reizen würde, die dem Hobby nachgehen und da auch gemeinsam gerne ein paar Stunden verbringen.
Das klingt gut, aber ich glaube, das Bergische zum Mountainbiken ist erstmal schon gar nicht so schlecht geeignet, oder?
Absolut. Man kann sich immer noch steigern. Das werde ich auch im Sommer tun, mal wieder nach Sölden fahren, um dort mal die Berge runter zu fahren. Und das hoffentlich zu überleben. Aber natürlich macht es immer noch Spaß, auch vor der eigenen Haustür zu fahren.
Das kann ich mir vorstellen. Jetzt muss ich überlegen, wie ich von diesem Thema zum Thema unseres Podcasts heute komme.
Vielleicht die Höhen und Tiefen, die man erlebt, wenn man sich in der Welt in einem Startup befindet.
Das klingt nach einer sehr guten Idee. Das ist perfekt. Wir reden nämlich heute über ein Startup, über Steadybit. Was ist Steadybit genau? Kann man das einmal für Laien erklären?
Also wir haben uns das Ziel gesetzt, wir erstellen eine Software, mit der unsere Kunden in der Lage sind, herauszubekommen, was passiert in ihren gebauten Systemen, wenn gewisse Komponenten sich anders verhalten. Sie sind langsamer. Man hat irgendwo eine Datenbank, die antwortet nicht mehr so schnell, wie man es eigentlich müsste. Oder aber man hat vielleicht gerade eine Marketingaktion laufen und erwartet jetzt einen großen Ansturm von Kunden. Kann man mit diesem Ansturm überhaupt umgehen? Was passiert, wenn einzelne Komponenten in der verteilten Anwendung, die man betreibt und gebaut hat, wegbrechen? Dafür haben wir eine Software geschrieben, dass man das sicher, kontrolliert und kontinuierlich tun kann und so halt auch die Verbesserung herbeiführt. Das runtergebrochen aufs Minimum.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das?
Also die Software, die wir geschrieben haben, die verteilt sich in den gebauten Systemen von einem Kunden. Und wenn man von verteilten Systemen spricht, ist das so, heute haben wir nicht mehr irgendwo einen Server stehen und da läuft alles drauf, sondern wir befinden uns in der Cloud, wir befinden uns bei Amazon Web Services, bei Google Cloud, bei den großen Cloud-Providern. Und dort ist es so, haben wir überhaupt keinen Einfluss mehr darauf, wo sich unsere Komponenten nachher wirklich physikalisch befinden. Die können getrennt durch Räume sein, die können aber auch getrennt durch verschiedene Rechenzentren sein, die diese Cloud-Provider betreiben. Und wir müssen halt darauf achten, wenn wir diesen Service einkaufen, diesen Cloud-Provider-Service einkaufen und die Komponenten dort nutzen, dass wir mit Ausfällen umgehen können. Weil einfach das Risiko bei diesen großen verteilten Systemen uns öfter trifft und wir öfter von Ausfällen betroffen sind. Man hört es ja immer mal wieder, Facebook ist down. Twitter ist down oder WhatsApp funktioniert nicht. Die basieren alle auf großen Cloud-Provider-Technologien und haben dennoch mit großen Ausfällen zu kämpfen. Oder Amazon Web Services Amazon selber möchte am Black Friday natürlich so viel Umsatz wie möglich machen. Und wenn dann etwas ausfällt und die Kunden nichts einkaufen können, ist das sehr, sehr schädlich für das Unternehmen in diesem Moment, aber auch der Ruf eilt ihnen irgendwann voraus und man sagt, da brauchst du nicht einkaufen, da kriegst du eh nichts, weil das bricht immer zusammen.
Und Ihre Software hat so gesehen das Ziel dann, diese Schwachstellen im Voraus zu identifizieren, kann man das so sagen?
Wir haben zwei Ansätze. Zum einen haben wir den Ansatz, dass man wirklich, man spricht da von Experimenten, man kann da aber auch Tests zu sagen. Und zwar, wir können Tests aufsetzen, Experimente designen, die dann von unserer Software ausgeführt werden. Und die Kunden sehen halt, ob sie diesem Experiment standhalten. Das ist wirklich so ein Verproben. Mal angenommen, ich habe einen großen Webshop. Jetzt möchte ich rauskriegen, was passiert, wenn die Kundendaten nicht abrufbar sind. Ist mein Kunde davon betroffen? Habe ich mir irgendwelche Fallbacks überlegt, die diesem Ausfall halt dann standhalten können oder dem Kunden eine Alternative anbieten? Und das kann man damit verproben. Zusätzlich haben wir aber auch die Möglichkeit, mit den Agenten, die beim Kunden installiert sind, Dinge zu analysieren, Dinge herauszubekommen. Und wir können ihm dann proaktiv sagen, pass auf, lieber Kunde, in dieser Ecke von deinem System haben wir eine Schwachstelle erkannt, weil du hast folgendes Pattern falsch angewendet oder aber die Verteilung deines Systems ist auf nur eine einzige Zone beschränkt. Das heißt, wenn diese Zone bei einem Cloud-Provider wegbricht, dann bist du davon sehr hart getroffen. Darauf kannst du dich vorbereiten. Das sind diese beiden Ansätze, die wir haben.
Und das geschieht, bevor ein neues System an den Start geht oder wenn das schon am Start ist?
Geboren ist diese Prinzipien oder diese Initiative ist geboren, weil Menschen große Probleme in Produktion haben. Das heißt, sie sind sehr schmerzgetrieben an das Thema rangegangen. Das Thema Chaos Engineering ist dann halt immer größer geworden. Es begann damals bei AWS, bei anderen großen Firmen, Amazon Web Services, die halt kontinuierlich überprüfen müssen, was passiert, wenn die Produktion steht. Und dann kam die Firma Netflix, kennt ja auch jeder von uns und jeder genießt auch die Filme, die man dort gucken kann. Und Netflix ist halt nur deswegen so erfolgreich geworden, weil man halt den Service nutzen kann, weil man den auch nutzen kann, wenn turbulente Situationen entstehen. Und sie haben es halt so gemacht, dass sie gesagt haben, passt auf, liebe Entwickler, ihr könnt die Software bauen, aber bei uns gibt es Chaos Monkeys, bei uns gibt es die Prinzipien des Chaos Engineerings. Und wir sorgen dafür, dass die Produktion auch mal ausfällt. Und zwar auch bewusst ausfällt, ohne dass es ein natürlicher Ursprung ist, sondern wir führen das explizit herbei. Also ihr müsst euch mit diesem Thema beschäftigen und ihr müsst standhalten können. Das ist ein sehr radikaler Ansatz, aber er hat große Früchte getragen bei diesen großen Firmen. So, jetzt muss man aber auch überlegen, wir selber sind ja nicht so alle auf dem Level wie der Netflix oder wie Amazon. Das sind ja wirklich weltumspannende Unternehmen mit Tausenden von Menschen, die diese Systeme betreiben. Aber die Prinzipien und die Ansätze, die kann man halt auch transportieren und sagen, ich mache das in einer Umgebung, die der Produktion nahe ist, aber die nicht Produktion heißt. Weil ich kann mir das einfach gar nicht erlauben, dass meine Produktion jetzt steht. So weit bin ich in meinem Tech-Stack noch gar nicht fortgeschritten. Also mache ich das während meines Entwicklungszyklus. Also sage ich meinen Entwicklern, passt auf, hier ist ein Tool wie Steadybit, das könnt ihr nutzen, das zeigt euch vorab schon mal, welche möglichen Ausfallszenarien uns später in Produktion erwarten, aber in einem sicheren Umfeld, in einer sicheren Umgebung, die nicht Produktion heißt.
Okay, das heißt, Netflix, die machen das auch im Moment noch laufend und die wissen, unsere Systeme sollten so gut sein und sind im Zweifelsfall auch so gut, dass da nichts passiert, aber eben, wenn da nicht solche großen Ressourcen vorhanden sind, wie bei so einem Riesenunternehmen, dann macht man das eben in der Entwicklungsphase.
Das ist korrekt und Netflix ist halt wirklich auch so weit gegangen, dass die wissen halt zu jedem Moment am Tag, wie viele Videos abgespielt werden. Das heißt, sie haben so eine Core-Metrik, das nennt sich einfach Klicks, Numbers on the Play-Button. Also wie oft wird ein Film gestartet? Die wissen genau, an einem Montagmorgen um 10.36 Uhr starten so und so viele Leute den Film XY oder in Summe haben wir so viele Streamings, die starten. Wenn jetzt diese Zahl nach unten geht, dann wissen sie, irgendwas ist nicht in Ordnung im System. Entweder hat das einen technischen Hintergrund, weil etwas nicht funktioniert und wir auch viele Errors im System haben, oder aber Ja, Disney Plus ist auf einmal doch vielleicht etwas schöner anzusehen. Kann auch sein. Das wäre der schlimmste Teil für Netflix.
Gerade ist das Stichwort Chaos Monkeys gefallen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Genau, Chaos Monkeys, das waren wirklich so, da steckte Chaos Engineering noch selber in den Kinderschuhen. Und Chaos Monkeys sind halt, ist auch ein Stück Software, was Netflix geschrieben hat, was die auch nachher Open Source bereitgestellt haben. Und diese Chaos Monkeys hat man einfach bei sich beim Cloud Provider, in dem Fall was AWS, installiert. Und die gehen hin, per Zufall, irgendeine Maschine, die man benutzt, irgendeinen Server, einfach mal ausschalten. Oder einfach das Netzwerk kaputt machen. Und das per Zufall, kontinuierlich, immer wieder, immer wieder. Ist für die Anfänger was gut. Das hat auch die Entwickler und die Product Teams hat dahin getrieben, dass sie ihre Produkte und ihre Services so robust bauen mussten, wie es nur geht, weil sie genau wussten, der Chaos Monkey erwischt mich so oder so. Davon kann ich mir ausgehen. Anfänglich war der Chaos Monkey auch rund um die Uhr eingeschaltet. Dann haben sie irgendwann gelernt, dass das vielleicht nicht so ganz schlau ist und haben gesagt, ja, innerhalb der Working Hours im normalen Tagesgeschäft ist das okay. Nach 17, 18 Uhr gehst du aber bitte auch mal in den Schlafmodus und ärgerst uns dann nicht. Aber von diesem per Zufall sind sie auch abgerückt, weil sie gemerkt haben, da ist so viel Potenzial drin. Lass uns das doch ein bisschen besser steuern. Und Netflix ist jetzt so weit, auch andere Firmen sind so weit, dass sie sagen können, okay, wir machen das kontrolliert über eine große Plattform, sowas wie Steadybit. Das nutzt jetzt leider nicht Netflix, aber wir arbeiten dran. Aber die haben halt eine große Plattform bereitgestellt, mit der sie genau das ganz gezielt initiieren können. Die können hingehen und sagen, okay, 5% meines gesamten Traffics auf Netzwerkebene werde ich jetzt beeinflussen. Das hat zur Folge, dass auch nur Prozent von meinen Kunden damit betroffen sind. Das heißt, sie können sehr fein einstellen, wo sie Experimente machen wollen, um zu validieren, wie ja, resilient ihr System ist.
Genauso eine Plattform ist dann eben Steadybit, dass es nicht zufällig ist, sondern dass man das sehr genau steuern kann. Wo?
Korrekt, korrekt. Plus, dass wir den Anspruch haben, Chaos Engineering erfordert ein sehr hohes Maß an Expertenwissen. Man muss genau wissen, was man da tut, und man muss auch sein System wirklich im kleinsten Detail verstehen. Das ist aber eine Hürde, und diese Hürde wollen wir halt herabsetzen, indem wir diese Analysen machen, indem wir Experimente schon vorschlagen und auch schon Experimente so vorgeschlagen haben, dass der Benutzer nachher weiß, okay, dieses Experiment wird Folgendes machen und das erwartete Ergebnis ist genau das. Und das können wir automatisch für den Kunden überprüfen, sodass er langsam da reinwächst, ohne aber dieses Expertenwissen erstmal aufbauen zu müssen. Weil die Vorteile sind halt schon immens, dass man ja, sich vor diesen Ausfällen halt proaktiv schützt und auch die Software dahingegen validieren kann.
Also es wird so ein bisschen, ja, ist ein großes Wort, aber demokratisiert letztendlich, dass nicht mehr nur Experten das.
Richtig.
Okay.
Das trifft es aber sehr, sehr gut, weil wir wollen halt, also diese Systeme, die heute existieren, die gebaut werden, die in Versicherungskonzernen gebaut werden, die bei Zalando gebaut werden, bei anderen großen Firmen gebaut werden, die sind so komplex, dass sie von einer einzigen Person gar nicht mehr verstanden werden können. Und auch für den Betrieb brauche ich mehrere Departments, mehrere Abteilungen in meinem Unternehmen. Und dann gibt es halt die Produktion nachher verantworten, die auch betreiben, aber genauso gibt es die Entwickler. Und das Massenverhältnis ist nicht sehr ausgewogen. Meistens gibt es von den Entwicklern sehr, sehr, sehr viele. Und die Entwickler sind, ich bin auch Entwickler aus dem Herzen heraus, und es ist so, dass uns das treibt, wenn wir bei der Entwicklung so ein Kribbeln verspüren und irgendwas Neues entdeckt haben, uns selber irgendwie abgelevelt haben, wie in so einem Game, wo man halt seinen Charakter ablevelt. Das will auch ein Entwickler im täglichen Doing haben. Und da ist halt eine ganz große Bewegung. Und diese Bewegung, neue Features zu bauen, super, mega tolle Improvements in den aktuellen Systemen zu erreichen und so schnell wie möglich an den schönsten Ort der Welt zu kommen, nämlich die Produktion. Das treibt die Entwickler. So, dieser schönste Ort der Welt, die Produktion, ist aber immer noch der heilige Gral, weil da wird das Geld verdient. Und wenn die Produktion nicht funktioniert, hat das einen sehr harten Impact auf all das andere, was, ja, da hängt halt sehr, sehr viel dran. Ganze Existenzen hängen da dran. Und leider ist es aber auch so, dass die Menschen, die Produktion nachher wirklich betreiben und Inzidenz analysieren müssen oder halt auch Ausfälle wieder ja, gerade ziehen müssen, die sind in der Unterzahl. Und die sind meistens auch getrieben durch die ganzen Ausfälle. Die sind in einer, ja, manchmal auch schlechten Situation, weil sie halt unter Druck, unter sehr hohem Druck stehen, wenn das System ausfällt und sie es in diesem Moment wieder zum Laufen kriegen müssen. Und dieser Moment ist halt auch so, dass man da vielleicht nicht gerade die langfristig guten Entscheidungen trifft, sondern das Ding muss jetzt wieder laufen, egal wie. Aber Warum ist der Fehler entstanden? Können wir es nicht verhindern, dass der Fehler nochmal kommt? Diese Zeit hat man in diesem Moment nicht. Und diesen Moment wollen wir halt auch verlagern als Steadybit, dass er in einem ruhigen, geschützten Bereich passiert und auch getrieben wird und auch getragen wird, vor allem von der Entwicklergemeinde.
Jetzt versetze ich mich in die Situation derjenigen, die das System anwenden. Sie haben gerade erklärt, dass die Situation nicht immer einfach ist. In deren Interesse ist es natürlich, dass das alles reibungslos funktioniert. Jetzt denke ich aber, ich bin Entwickler und da kommt jemand und der will mir jetzt zeigen, was ich denn alles falsch gemacht habe. Jetzt überspitzt gesagt, aber wo ich etwas falsch gemacht habe, wo Schwächen sind. Führt das nicht zu Konflikten bisweilen?
Das führt zu Konflikten und ist auch der falsche Ansatz. Also wir nennen das immer Collective Ownership. Das heißt, dass das System, was wir als Gemeinschaft aus Ops, SRE-Personen, Entwicklern und auch der Fachabteilung bauen, das gehört uns allen und wir alle haben die Verantwortung, dass das richtig funktioniert. Und da ist es auch ein gegenseitiges Lernen muss da entstehen. Es darf nicht der Fall sein, dass da quasi so eine Art Quality Gate reingezogen wird und man sagt, pass auf, das und das kannst du alles nicht, das sind deine Fehler, du kommst ja nicht dran vorbei, bevor du das nicht gefixt hast. Das bringt keinen weiter. Und das führt zu einer Blockade und das führt auch zu Missstimmung innerhalb der Teams. Aber die Leute, die in Produktion sitzen und die Probleme vor Augen haben, die haben eine riesige Expertise darüber, was alles schiefgehen kann. So, jetzt müssen wir aber irgendwie eine Bewegung hinkriegen, dass diese Leute das Wissen auch anderen zur Verfügung stellen können, nämlich dem Entwickler und ihm sagen können, guck mal, ich habe hier ein Experiment designt oder einen Testfall vorbereitet. Das ist der letzte Incident, den wir hatten. Wäre es nicht cool, wenn wir diesen letzten Incident nehmen und immer wieder abspielen können? Und du machst das in deiner Testumgebung. Und wenn du diesen Incident auch verstanden hast und etwas gebaut hast, was diesem Ausfall wieder sich widersetzen kann, dann haben wir doch alle was davon. Ich habe weniger Stress in Produktion. Du hast deine Skills nach oben gebracht, weil du kannst mit Fehlern besser umgehen. Und wir alle bauen einfach stabilere und wertigere Software. Da sollten wir hin.
Sind die Leute denn da schon so weit alle oder ist das noch ein Stück Arbeit, bis es soweit ist?
Das hängt sehr von der Firma ab, mit der man da in Kontakt steht. Es gibt viele, viele Firmen, die das erkannt haben. Und es gibt auch jetzt Bewegungen, dass die Firmen auch eigene Abteilungen aufmachen. Und diese Abteilungen haben nicht das Ziel, um quasi dieses Gating zu machen und zu sagen, das ist die Checkliste und wenn die nicht grün ist, kommst du nicht in den elitären Club der Produktion. Nein, sondern die gehen hin und machen Postmortem-Analysen von großen Incidents, von Ausfällen, bereiten die Daten vor und stellen sie anderen zur Verfügung. So passiert es auch, also meistens ist diese Bewegung momentan noch zu erkennen in den USA, wo halt wirklich auch Incidents passieren, Fehler passieren immer, immer wieder. Die kann man einfach nicht verhindern. Und das ist auch utopisch zu behaupten, man könnte 100% fehlerfreie Software schreiben. Also muss man lernen, mit diesen Fehlern umzugehen. Man muss damit aber strukturiert umgehen, man muss sie aufbereiten und man muss daran wachsen. Und dazu gehört halt eine Fehlerkultur, die es zulässt, Fehler passieren zu lassen und aber auch, dass man mit diesen Fehlern halt so umgeht, dass daraus ein Wert entsteht. Und diese Abteilungen gehen halt hin, analysieren diese Fehler, bereiten sie auf und helfen dann den Entwicklern, helfen dann den SRE und Ops-Teams daran zu wachsen und diesen Fehler nicht nochmal zu machen.
Wenn ich bei der Entwicklung eines neuen Systems Steadybit verwendet habe, woran kann es dann liegen, dass trotzdem dann in der Benutzung tatsächlich noch Fehler auftreten? Welche Faktoren gibt es dafür?
Der größte ist der Mensch, der die Software davor bedient. Die finden Ecken, die finden Knöpfe. Da kommt man im Leben nicht drauf, dass man das in dieser Reihenfolge so klicken kann. Das lässt sich nicht verhindern, aber darauf kann man trotzdem einzahlen. Man kann halt auch daran, halt darauf achten, dass die Menschen auf der Reise, wenn sie die Software, die gebaut wurde, halt, dass sie da nicht verloren gehen, dass sie im Flow bleiben, dass sie wissen, was sie da tun und dass die Software sie mitnimmt. Und da gibt es halt auch ganz tolle Initiativen, dass man halt auch, ich sag mal, man kann so ein Onboarding einfach machen, dass wenn die neue Software da ist und der Kunde meldet sich das erste Mal an, das Onboarding endet nicht mit dem Login und dass er einen Account erstellt hat, sondern dass er durch das Produkt geführt wird und dass sich das natürlich anfühlt und dass er immer wieder nicht störend unterstützt wird. Das andere krasse Gegenteil ist vielleicht das, was der ein oder andere Zuhörer noch kennt von früher, Clippy. Dieses nervige kleine Büroklammer-Ding von Microsoft Word, was einem da irgendwelche Tipps um die Ohren gehauen hat, das ist so nicht. Das ist ein ganz schlechtes Beispiel. Was kann aber noch alles schiefgehen? Wir müssen ja alle immer, immer schneller werden. Wir müssen die Software so schnell wie möglich ausliefern. Wir müssen so schnell wie möglich validieren, ob eine neue Produktidee auch trägt, ob es dafür einen Markt gibt und so weiter. Das heißt, wir gehen halt auch den Schritt hin und müssen uns diese Geschwindigkeit erkaufen, indem wir halt auch andere Services quasi wieder benutzen. Das heißt, wir bauen auf etwas anderem auf, wie zum Beispiel den Cloud-Providern. Keiner kann sich heute leisten, diese riesigen Rechenzentren selbst zu betreiben. Das ist überhaupt nicht möglich, also kauft man sich diesen Service ein. Damit holt man sich aber sehr, sehr viel Komplexität mit rein und sehr, sehr viele Abhängigkeiten. Und das ist auch eine ganz große Fehlerquelle, weil man halt ganz viel Kommunikation, die teilweise synchron ist, meistens aber auch asynchron stattfindet, in den Systemen hat. Und da kann halt einfach viel schief gehen. Das lässt sich auch nicht verhindern. Aber man kann auf die Fehler reagieren. Und man sollte jetzt nicht bei jedem kleinen Fehler dem Endbenutzer irgendwie ein rotes Pop-up um die Ohren hauen. Hey, sorry, großer Error, hier ist der Stack Trace. Sieh zu, wie du klarkommst. Das geht halt nicht.
An wen oder wer sind die Kunden von Steadybit derzeit?
Das sind ziemlich große Softwarefirmen, die Software bauen und davon auch leben und die direkte Kommunikation und einen direkten Impact zu ihrem Kunden haben. Das heißt, die sitzen sehr eng mit ihren Kunden zusammen. Wenn jetzt der Service, den diese Unternehmen bereitstellen, nicht funktioniert, hat das sofortige Auswirkungen auf das Unternehmen selber und auf den Ruf. Andere Unternehmen, die bieten Video-Streaming-Systeme, wie wir es hier gerade nutzen, an. Und wenn das nicht funktioniert, geht deren Geschäftsmodell kaputt. So. Dann gibt es aber auch Unternehmen, die bei uns sind, die sehr starke Sicherheitslevel haben und eine große Sicherheit herbeiführen müssen in ihrem System, weil sie mit sensiblen Daten arbeiten und die bereitstellen müssen und auch ihren Kunden gegenüber bestimmte Bedingungen erfüllen müssen.
Bei den Softwareunternehmen, die am Anfang genannt wurden, jetzt frage ich mich als Laie so ein bisschen ketzerisch, ja, könnten die das nicht auch selber machen, wenn die, also ich meine, die haben ja auch eine große Affinität zu dem Thema oder ist das Chaos Engineering so speziell, dass das nicht mal eben so als Abteilung aufgebaut werden kann?
Genau. Auch meine Reise ging beim Chaos Engineering mit Open Source Produkten los. Open Source Software habe ich mir genommen, um in das Thema reinzukommen. Dann hatte ich die Chance über die Cozentic, als ich dort noch gearbeitet habe, halt auch ein Chaos Engineering Team aufzubauen und auch Chaos Engineering bei Kunden vor Ort auszurollen und die Leute zu enablen. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man für jedes Experiment, was man jetzt gerade machen möchte, für jeden Test, für jede Verification, die man machen möchte, ein bestimmtes Stück Software braucht. Und irgendwann ist man an dem Punkt, dass man ein Experte sein muss für diese ganzen Tools, die man auf einmal benötigt. Das heißt, man kommt mit einem riesigen Werkzeugkasten mit da rein und dann, okay, hier ist jetzt die Auswahl 35 verschiedene Software-Tools. Welches passt denn jetzt wo wie gerade? Und das führt zu diesem Moment, dass man auf einmal wieder der Experte für diese ganzen Tools sein muss und sich gar nicht mehr auf seinen eigenen Business Case konzentriert und sich darauf fokussiert, seinen Service, seine Software besser zu machen. Und das ist halt das Dilemma, in das man sich da begibt. Das ist ein toller Startpunkt, das kann man machen, aber irgendwann ist die Komplexität einfach zu groß, dass ich diese ganzen Tools in meine Pipeline reinkriege, damit die Software auch gebaut wird und getestet werden kann, dass ich sie nachher mit deploye in meinen ganzen Umgebungen. Das ist sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Aufwand.
Okay, ich glaube, das mit dem Werkzeugkasten, das ist ein ziemlich gutes Bild für das, was Steadybit täglich macht, würde ich sagen.
Korrekt, korrekt. Wir haben da einen ganz großen Werkzeugkasten gebaut und es ist halt auch diese Kombination, weil auf der einen Seite, mal ganz platt gesprochen, wie machen die meisten, die mit Chaos Engineering loslegen, die ersten Experimente? Die nehmen sich aus diesem Werkzeugkasten den größten Hammer, den sie finden, hauen auf ihr System. Hammer funktioniert. Hammer hat darunter was kaputt gemacht. Gut, aber da lerne ich doch nichts. Also, es war mir vorher klar, dass der größte Hammer den größten Impact hat und dass darunter irgendwas kaputt ist. Wie kann ich aber jetzt daraus Wissen für mich transformieren? Wie kann ich jetzt davon lernen? Das heißt, ich mache etwas gezielt kaputt, ich lasse etwas verlangsamen, ausfallen und muss dann aber beobachten, was außenrum in meinem System passiert. Wer ist davon in Mitleidenschaft gezogen worden durch diesen Ausfall? Welche Konsequenzen haben sich daraus ergeben? Welche kaskadierenden Fehler sind entstanden? Und die muss ich aufspüren, die muss ich sehen und die muss ich abstellen. Weil ja, draufhauen ist einfach, aber daraus lernen, das ist das Wichtige. Und dabei hilft halt auch Steadybit, weil wir haben die Agenten so gebaut, dass sie das System kontinuierlich überprüfen, discovern. Das heißt, wir sehen, wo die Veränderungen stattfinden. Wir sehen aber auch, welche potenziellen Targets, also Ziele es gibt, die es lohnt, sich mal anzugucken und ein Experiment mitzumachen. Plus, wir bringen die ganzen Werkzeuge mit, die dann für diesen Use Case am besten geeignet sind, wenn man halt ein bestimmtes Netzwerksegment einfach mal langsamer machen möchte oder eine CPU einfach mal ein bisschen quälen möchte, dass sie viele Operationen machen muss. Dafür bringen wir alles mit. Plus, dass wir auch noch die ganzen Datenquellen absaugen, um halt zu gucken, jetzt haben wir da was kaputt gemacht, aber was passiert denn außenrum? Und das kann StudyBit halt auch noch automatisch mit reinziehen und die Daten dann auch aufbereiten.
Müssen Sie denn für jeden Kunden den Werkzeugkasten quasi immer einen neuen Hammer bauen oder eine neue Säge? Oder ist das Grundgerüst erstmal so, dass man das für mehrere Use Cases nehmen kann, nur halt so ein bisschen anpassen muss noch im Zweifelsfall?
Genau. Also wir haben es so gemacht, es gibt ganz bestimmte Attacken, es gibt mehrere Netzwerkattacken, es gibt mehrere Attacken auf Resource-Ebene, dass man halt etwas konsumiert wie Speicher oder CPU. Und die Attacken sind so geschrieben, dass sie automatisch erkennen, wie muss ich das jetzt in diesem speziellen Fall machen, weil der Kunde hat XYZ hier installiert. Das bringen die automatisch mit, darum muss man sich gar nicht kümmern. Also das erkennt das System automatisch. Und das ist halt auch der große Vorteil, dass man darüber die Geschwindigkeit mit reinholt, weil man sich als Kunde quasi damit gar nicht beschäftigen muss. Es gibt sehr, sehr viele Standards, auf die wir aufsetzen. Das ist auch ein großer Vorteil. Plus halt diese ganzen feinen Nuancen, die man braucht, wenn man auf Netzwerkebene was Bestimmtes machen will, wenn man in Kubernetes etwas machen will, wenn man bei AWS etwas machen will, muss man das ein bisschen anders machen, als wenn man das bei Google Cloud oder Azure macht. Und das bringt halt StudyBit alles mit, weil sich damit der Kunde dann nicht mehr beschäftigen muss.
Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, was StudyBit ist, wie das funktioniert, wie das Prinzip ist. Ich würde gleich noch ein bisschen auf die Geschichte des Unternehmens gerne eingehen, aber vorher eine kleine Kategorie einfügen. Das sind unsere 10 Fragen. Diese 10 Fragen stelle ich allen meinen Gästen. Der Kollege Sven Schlikowey macht das auch und das würde ich jetzt auch an dieser Stelle tun und um eine schnelle Antwort bitten. Die erste Frage ist, worauf kann man als Bergischer stolz sein, auch wenn man in Troisdorf lebt?
Das große Netzwerk, was sich da über die Jahre aufgebaut hat, im Umfeld von der Cozentrik, welche Möglichkeiten sich damit ergeben und welches Potenzial dahinter steckt und wie viel Energie da auch drin steckt an tollen Kandidaten, an tollen Menschen, die da etwas aufbauen wollen.
Was ist für Sie der höchste kulinarische Genuss?
Da ticke ich sehr einfach eine Pizza.
Was können Sie besser als die meisten anderen Menschen?
Oh Gott, zuhören.
Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?
Das ist mehr als 20 Jahre her. Das kann ich gar nicht mehr beantworten. Das wüsste ich nicht. Es war irgendein Festival in Stuttgart. Oh Gott, ist das lang her.
Wird nochmal Zeit offensichtlich. Mit wem würden Sie gerne einmal für einen Tag das Leben tauschen?
Mit meinen Kindern.
Ihr Lieblingsplatz im Bergischen?
Irgendwas mit Wasser.
Dann geht's an die Wupper
Ja.
nach einer schönen Tour mit dem Mountainbike.
Genau.
Ein bisschen an der rauschenden Wupper. Wie würden Sie einen typischen Bergischen in 3 Worten charakterisieren?
Das Wort auf der Zunge war jetzt schon ein paar mehr, aber.
Ja, wir nehmen es als ein Wort
Okay.
zusammengeschrieben.
Offen und motivierend.
Was ist für Sie der angenehmste Zeitvertreib?
Im Wald mit dem Mountainbike zu sein.
Was würden Sie als Oberbürgermeister von Solingen als erstes anpacken?
Politisch korrekt antworten?
nee, dann möchte ich lieber die andere Antwort hören.
Boah, ich würde versuchen, die Kreativität von den Menschen noch mehr zu fördern und irgendwie da etwas entstehen zu lassen. Also, ja, sieh zu. Ja, doch.
Welchen Traum hegst du, hegen Sie?
Welchen Traum? Meine Güte, was sind das für Fragen?
Es ist, so viel kann ich sagen, die letzte. Deswegen.
Herrlich. Der Traum. Doch, da ist ein Traum. Und zwar, ich hatte eine ziemlich einmalige Chance mit StudyBit und die wurde mir auf dem goldenen Tablett gereicht und hat mich in diese sehr, sehr, ja, auf der einen Seite fordernde Situation geführt, ein Startup aufzubauen mit meinen zwei Co-Foundern zusammen. Aber ich würde gerne, wenn die Reise dann irgendwann mal zu Ende ist mit StudyBit, das ist ja nun mal das Ziel von einem Startup, würde ich gerne diese Chance auch anderen zugänglich machen und auch anderen das anbieten können. Das wäre mein Traum.
Sehr schön. Und die perfekte Überleitung, dieser Moment, als die Idee für Steadybit geboren wurde. Oder wie ist es zur Gründung gekommen? Da scheint es ja so einen zentralen Moment gegeben zu haben.
Den gab es, genau. Und ich denke mal, Mirko wird sich daran erinnern. Hoffe ich nicht. Doch, ich denke schon. Als ich noch bei der Cozentric war, hatte ich halt die Chance, das Thema Chaos Engineering ja aufzubauen, habe das erkannt, durfte dann Talks dazu halten, durfte damit auch auf verschiedenen Bühnen stehen und das auch bei Kunden dann aufbauen und Kunden in die Lage versetzen, dass sie mit dem Thema beginnen. Und das wurde auch, es blieb nicht unbeobachtet. Daraus ist dann auch ein eigenes Team entstanden bei der Cozentric. Daraus ist dann auch eine Partnerschaft mit einem anderen Unternehmen entstanden oder man hat da sehr eng zusammengearbeitet und man hat gemerkt, da kann man noch mehr machen. So, und mit diesem, da kann man noch mehr machen, habe ich einfach mal das Gespräch gesucht mit Mirko Novakovic, dem Gründer von der Cozentric mit Rainer Wehns zusammen und auch der Gründer von Instana mit seinen Mitgründern. Und die Idee, Lisa hat er sich dann angehört, die hatte nichts damit zu tun, ein Startup zu gründen, die hatte rein gar nichts damit zu tun. Ich wollte nur irgendwie an mehr Insights kommen, die Instana halt hatte, um unseren Kunden, die Chaos Engineering machen, da auch ein paar Daten bereitzustellen. So, die Idee hat er sich angehört, so nach 20, 30 Minuten sagte Mirko dann irgendwann, weißt du was, du solltest da mal mehr drüber nachdenken, du solltest mal ein Startup gründen. Ich helfe dir dabei. Wir sprechen mal mit der Cozentric, mit Rainer, das kriegen wir schon hin. Und so machen wir das. Wow, okay, das war jetzt nicht weswegen ich in das Gespräch reingegangen bin. Das hatte ich auch selber nie so auf dem Schirm. Also ich war jetzt nie jemand, den es getrieben hat, unbedingt irgendwann mal was Eigenständiges zu machen, was ein Startup aufzubauen. Und da haben wir noch ein bisschen weiter gesprochen und dann war auch für mich klar, okay, ganz alleine wirst du das nicht machen. Ich sollte mir noch ein, zwei Leute mit dazu nehmen, mit denen ich das aufbaue. Und so kam es auch dann dazu, dass ich meine beiden Mitgründer gefunden habe, Dennis Schulte und Johannes Ettmeier. Und mit denen zusammen hatten wir dann die Chance, halt die Firma aufzubauen. So, und das Tolle war dann, dass wir halt über das Netzwerk der Cozentric, über das Netzwerk von Mirko auch die Chance hatten, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und diese anderen Menschen, die waren auf einmal auf der ganzen Welt verteilt. Ich habe mit Menschen gesprochen, die waren jünger als ich, aber die brauchten eigentlich nicht mehr arbeiten, weil sie es alle irgendwie schon irgendwo geschafft haben. Das war auch teilweise ein bisschen weird, diese Situation. Dann gab es aber auch wiederum andere sehr, sehr wertvolle Kandidaten, mit denen ich sprechen durfte, die ein riesiges Netzwerk mitbringen von Menschen, die sie kennen und die untereinander so toll vernetzt sind, dass daraus ja ein weiterer sehr spezieller Moment entstanden ist, nämlich wir drei Gründer, Dennis, Johannes und ich, haben dann finanzielle Mittel gehabt für zarte 6 bis 7 Monate. Danach war die Kasse leer und in der Zeit hieß es halt, baut etwas, so schnell es geht, was Wert verspricht, was ein Problem löst und mit dem ihr genug Aufmerksamkeit auf euch ziehen könnt, damit die Geschichte weitergeht. So, das haben wir geschafft. Nach 3, 4 Monaten war da etwas, was man vorzeigen konnte und was wir auch dann in verschiedenen Terminen halt auch Menschen zeigen durften. Und irgendwie hat sich das rumgesprochen. Und auf einmal klingelte an einem Dienstag mein Handy, amerikanische Nummer. Oh, gehen wir mal dran, mal gucken, was passiert.
Ja. Spam-Anruf oder Riesenchance, das ist 50-50.
Genau, das war, mal gucken, das war eine New Yorker Nummer. So, und dann war da halt jemand dran, der sagte, ihr seid mir jetzt schon mehrfach begegnet. Das hat alles sehr, sehr viel Potenzial. Ich würde mich jetzt in den Flieger setzen, ich wäre Donnerstagmorgen um 7 Uhr in Düsseldorf am Flughafen. Kannst du mich abholen? Okay. Ja, machen wir. Okay, dann nochmal ein bisschen validiert, wer das wirklich war und ob das Sinn macht, den abzuholen und ob ich das überlebe. Nein, so weit ging es nicht, aber war schon eine weirde Situation. Und Donnerstagmorgen dann am Flughafen abgeholt in Düsseldorf. Ziel des Termins oder des Tages war es dann wirklich, dass er die Menschen hinter Steadybit kennenlernt, dass er sieht, wie wir Gründer miteinander umgehen, wie wir als kleines Team uns organisiert haben und ob das, was er gesehen hat, wirklich dem entspricht. So, da hat er halt den ganzen Vormittag mit uns verbracht, hat uns sehr, sehr viele Fragen gestellt, hat uns auch das Potenzial aufgezeigt, hat uns seine Geschichte erzählt, die ihn treibt, wo er gerne hin möchte. Dann hatten wir noch abends ein gemeinsames Essen in Düsseldorf und dann war es wie im Film. So, Essen stand noch auf dem Tisch, dann zückte er sein Handy, darauf stand eine sehr große Zahl und er sagte, ich investiere bei euch, ich bin amerikanischer Investor, wir machen das jetzt, ich sehe das Potenzial, lasst uns das groß machen. Ja, cool, gut. Jetzt sitzen wir hier, 2 Jahre, 2,5 Jahre später und sind 11 Mitarbeiter.
Wahnsinn. Und das war jetzt niemand, wenn ich das richtig verstanden habe, aus dem, ja, wie soll man sagen, Code-Centric-Netzwerk direkt, sondern der dann eben über mehrere Ecken davon mitbekommen hatte.
Genau, genau. Man kann das wirklich, wie mit so, hier sind überall Brotkrümel ausgestreut und er hat halt 3, 4, 5 davon gefunden und die haben ihn halt zu uns geführt. Und der initiale Startschuss war quasi, dass das Concentric-Netzwerk, das Netzwerk, was Mirko Novakovic aufgebaut hat, was er auch mit Instana aufgebaut hat und so hart, wie es Mirko mit Instana hatte, um den ersten Investor zu finden, hatten wir es zum Glück nicht, weil da ist so viel Leben in diesem VC-Markt und die amerikanischen Investoren, die brechen auch aus Amerika heraus und gehen nach Europa, die gehen nach Deutschland, die wollen investieren und die sehen auch, welches Potenzial da ist. Weil die, das ist das Gute, die haben halt jetzt auch verstanden, was für eine Qualität europäische Firmen und insbesondere deutsche Firmen einfach abliefern können und welche gute Bildung diese Menschen auch mitbringen, die hier arbeiten und welches Können und welche Expertise sie mitbringen. Das ist in anderen Ländern leider halt nicht so verfügbar.
Das heißt, diese, ja, es klingt ein bisschen komisch, aber diese deutschen Tugenden, die der deutschen Wirtschaft ja seit jeher nachgesagt werden, da hieß es ja lange Zeit, im IT-Bereich gelingt das irgendwie noch nicht so richtig, das auf die Straße zu kriegen, beziehungsweise da wäre Deutschland einfach abgehängt, im Gegensatz zu den ganzen IT-Riesen, sowohl in den USA als auch natürlich in Fernost. Verstehe ich das richtig, dass das im Moment so ein bisschen bröckelt und sich aus deutscher Sicht in eine positive Richtung entwickelt?
Es entwickelt sich eine leicht positive Tendenz, die man da ablesen kann. Man sieht es auch in anderen Startups, die halt auch in Deutschland sitzen oder die es auch schaffen. Dennoch, unsere deutschen Tugenden sind immer wieder auch Grund für Diskussion oder sie stehen uns auch manchmal oft im Weg, weil was muss man als Startup machen? Man muss so schnell wie möglich validieren, ob eine bestimmte Produktidee, die aus einem Problem getrieben durch einen Kunden wirklich auch trägt. Und wir Deutschen haben halt auch leider die Angewohnheit, alles in Perfektion abliefern zu wollen. Und manchmal sind die Dinge auch gut genug für jetzt. Und dann kann man das auch mal so rausgeben, um es zu validieren. Hübsch machen kann man hintenrum immer noch. Und es ist halt genau diese Balance. Es ist dieses, man darf ja auch keinen wackeligen Turm bauen, der irgendwann zusammenbricht, weil alles irgendwie nur halbfertig ist. Aber man muss sich halt auf bestimmte Dinge fokussieren und die bis zu einem bestimmten Maß an Qualität bringen, um halt zu validieren, ob jetzt diese Lösung auch wirklich vom Kunden genutzt wird und ob er sie braucht.
Diese Startup-Mentalität, wie schwierig war es für dich, dir das Ganze anzueignen? Oder ich mache noch eine Schleife größer. Wir haben jetzt die ganze Zeit während unseres Gesprächs über CodeCentric und über Mirko Novakovic und Rainer Fehns gesprochen. Für diejenigen, die wenigen Zuhörer, die es nicht wissen, das ist ein 2005 gegründetes Softwareunternehmen in Solingen, sehr erfolgreich, sehr schnell gewachsen. Mirko Novakovic war auch schon in diesem Podcast zu Gast, hat dann noch weitere Unternehmen gegründet, unter anderem Instana, das dann für einen hohen Betrag an IBM verkauft wurde. Ich glaube, 2 Jahre ist es inzwischen her. Und eben bei CodeCentric, da hast du gearbeitet und das ist ein Arbeitgeber, der auch immer wieder ausgezeichnet wird, hat einen guten Ruf als Arbeitgeber. Du hast trotzdem den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Wie sehr musstest du überlegen, ob du das tust und wie schwer war die Umstellung letztendlich?
Es war schon ein, also das macht man nicht einfach mal so aus dem Bauch heraus und ich bin jetzt auch nicht quasi der typische Gründer, der mit 25 die tollste Idee der Welt hat und da rausrennt und ein Startup aufmacht. Die gibt es auch da draußen, keine Frage. Aber ja, mit 40 Jahren, mit 2 Kindern verheiratet und sesshaft in Troisdorf mit kleinem Häuschen, das sind dann auch so Dinge, passt das in ein Startup? Passt das, was man sich als Lebensstandard jetzt über die letzten Jahre hart erarbeitet hat, passt das dann noch zusammen? Aber jetzt so nach diesen 2, 2,5 Jahren kann ich sagen, das lässt sich vereinbaren und es bringt auch eine andere Wertigkeit mit. Und man achtet auch im reiferen Alter auch darauf, dass bestimmte Kulturaspekte nicht kaputt gehen. Und das ist halt auch sehr, sehr wichtig für diese turbulente Zeit, in der man sich befindet. Ich beschreibe es immer so, dass man sitzt wirklich auf einem Rollercoaster und der fährt mal hoch und mal runter. Es gibt Aufs und Abs, da darf man nicht blind reingehen. Und aber dadurch, dass man halt weiß, man ist Teil von einem großen Netzwerk, in dem auch viele Menschen einen Mut zusprechen und auch sagen, das ist jetzt die Chance deines Lebens und du hast die Chance halt auch bekommen, weil du bestimmte Dinge schon erreicht hast. Dann, ja, wenn es scheitert, dann scheitert es. Das ist dann so. Das ist ein Fehler, der ist super ärgerlich, aber gehört dazu. Aber deswegen lebst du danach nicht auf der Straße. So. Wenn man mit dieser Einstellung da rangeht, klappt das schon. Aber es gibt auch verdammt dunkle Momente, ja. Das gehört aber auch dazu.
Was sind so Aspekte an dieser ja viel zitierten Startup-Kultur gewesen, die du dir vielleicht auch so ein bisschen eineignen musstest? Vielleicht schätze ich es ein bisschen falsch ein, aber die Ausbildung zum Informatikkaufmann, das klingt jetzt nicht so, als wäre da wahnsinnig agil gearbeitet worden und flache Hierarchien. Das klingt dann doch irgendwie eher nach einem klassischen Konzern insgesamt.
Genau, genau. Also es hat, ja, oftmals einfach musste ich nach Wasserfall arbeiten oder ich war in Projekten, da waren irgendwelche Tickets, die mussten runterprogrammiert werden, ausprogrammiert werden. Da hat man auch hier und da noch ein bisschen mitschleifen dürfen an bestimmten Features, die man vielleicht aus Entwicklersicht ein bisschen anders machen würde oder man versucht zu hinterfragen, warum das so ist, um vielleicht eine bessere Lösung zu finden. Und dieser Drang, der hat sich halt über die letzten Jahre bei mir immer wieder ja, verschärft und ich hatte halt immer wieder den Anspruch, da auch eigene Dinge zu entwickeln oder halt auch die Zeit, die mir die Cozentrik durch die Plus-1-Zeit bereitgestellt hat, in der wir halt auf Konferenzen gehen durften, in der wir halt auch an Open-Source-Projekten arbeiten durften oder Artikel und so weiter schreiben konnten, die habe ich halt so effektiv wie möglich genutzt und habe halt gemerkt, da ist ein Bereich, wo ich über meinen Projektalltag hinaus halt wirken kann, etwas erzeugen kann. Und dieses, man erzeugt etwas und man sieht aber auf der anderen Seite, dass das aufgenommen wird von Menschen, die dadurch einen Nutzen haben, die dadurch ihren Alltag vereinfachen konnten. Das ist etwas, was mich jetzt sehr treibt und auch sehr, sehr zufriedenstellt.
Diese 4+1 Arbeitszeit, das muss man, glaube ich, auch nochmal erklären. Bei Cozentrik ist es so, verbessere mich gerne, dass quasi 4 Tage die Woche sind normale Arbeit, in Anführungszeichen. Und an einem Tag der Woche können dann die Mitarbeiter sich um Projekte kümmern, die jetzt mit dem Tagesgeschäft nicht so viel zu tun haben. Das können eben Fortbildungen sein, Artikel schreiben oder ja, irgendwelche anderen kleineren Softwareentwicklungsprojekte oder was auch immer, sowas in die Richtung.
Korrekt, korrekt. So war es noch zu meiner damaligen Zeit. Ich denke, es ist heute auch noch so. Ich würde mich da aber nicht aus dem Fenster lehnen. Da kriege ich Ärger mit Rainer. Nein.
Ist, wenn man in so einem Unternehmen wie Cozentrik gearbeitet hat, das ja innerhalb von 10, 15 Jahren Riesenwachstum hingelegt hat, ist das so das Vorbild, dass das mit Steadybit in eine ähnliche Richtung gehen soll?
Es wird vielleicht noch rapider sein. Also das ist halt auch dieses, man lebt ja von den Finanzierungsrunden der Investoren und wir sind in der glücklichen Position, dass die Investoren halt auch einfach mal jetzt von sich aus sagen, ey, ihr habt das so toll gemacht, hier ist noch mehr Geld, ihr könnt ja noch mehr rausholen. Und damit verbunden sind aber auch Ziele, die man erreichen muss. Und diese Ziele, das ist auch teilweise etwas, was man auch erstmal lernen muss. Man wird jetzt nicht daran bemessen, wie gut man haushaltet mit diesem Geld. So als typisch Deutscher, das ist auch so eine Tugend, die ich auch gelernt habe. Ich bin mal in ein Board-Meeting reingegangen, wo halt dann alle Investoren sitzen und habe dann mit geschwollener Brust gesagt, hey, super, wir haben weniger ausgegeben als geplant, wir haben XY mehr in der Kasse, super, oder? Nee, Liebelein, das musst du anders machen. Du läufst deinen Ausgaben hinterher, du heierst zu langsam, du musst mehr ausgeben, das Geld muss weg, du musst das Wachstum herbeiführen. Und das ist teilweise halt auch echt eine merkwürdige Situation, weil man eigentlich ja denkt, ja, organisches Wachstum und so weiter. Nee, man ist erstmal wirklich viele Jahre lang getrieben durch die Investoren, die halt das Geld bereitstellen und ganz bestimmte Erwartungen haben, wie Teamgröße muss X sein und so viele Kunden bringst du herbei. Die Umsätze sind uns erstmal egal, aber du musst halt den Nutzen deines Produktes validieren können innerhalb dieses Kundenkreises. Der Revenue, der Umsatz, der wird danach folgen. Und das, das muss man sich erstmal aneignen. Und das muss man auch teilweise aushalten können.
Was ist denn dann, wenn es vielleicht sogar noch schneller gehen könnte als bei Cozentrik, was ist denn der Plan? Das Unternehmen existiert seit Oktober 2019. Wo geht es hin in den kommenden Jahren?
Genau, also in einem Venture Capital getriebenen Unternehmen gibt es halt irgendwann ein Ereignis, das nennt man den Exit. Und da gibt es halt eigentlich aus Investorensicht nur zwei Wege. Entweder wird diese Firma sehr, sehr erfolgreich verkauft, wie es der Instana halt mit der IBM gegangen ist. Oder aber es gibt ein IPO, das heißt, man geht mit dem Unternehmen an die Börse. So, diese zwei Ereignisse werden eintreten. Das ist das Ziel. Auf dem Weg dahin ist es aber auch so, dass man wirklich die Teamgröße verdoppelt sich fast immer wieder. Und wir sind jetzt im Januar um 4 Leute gewachsen, waren vorher 7, es ist nicht ganz die Verdopplung, aber jetzt haben wir halt 11 Mitarbeiter und man merkt auf einmal mit dieser Dynamik, die 4 neue Menschen mit reinbringen, muss auch das Team umgehen können, muss die Organisation umgehen können. Da werden auf einmal Rufe laut nach bestimmten Prozessen oder nach bestimmten Vorgaben. Und das ist halt auch dann eine große Herausforderung, weil dieses Wachstum durch die Mitarbeiter, das wird halt die nächsten Jahre so standhalten. Und es kann halt auch sein, dass wir, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Instana hatte am Schluss auch teilweise 200 Leute da sitzen nach 5, 6 Jahren. Das wird uns auch erwarten, auch in ähnlichen Größen, vielleicht teilweise noch größer. Also wir sind halt eine deutsche GmbH und es ist aktuell so, dass wir mit einer GmbH auch attraktiv sind für amerikanische Investoren. Ich habe da viel Lehrgeld für bezahlt. Es ist auch nicht einfach und es gibt auch teilweise sehr merkwürdige Situationen, dass man vor einem deutschen Notar sitzen muss und der liest einem 6 Stunden halt etwas vor. Und wenn man den Raum verlässt, hört er auf zu lesen, kommt man rein, liest er weiter. Das sind auch so Sachen, die, ja, die kennen die Amerikaner nicht und ja, es ist teuer eingekauft. Aber dennoch ist halt die Möglichkeit da, dass die dass Investoren es halt auch erkannt haben, dass man in deutsche Firmen investieren kann und dass da auch die Möglichkeit besteht. Und dass man direkt mit einer Delaware Inc. Ja, um die Ecke kommen muss.
Rainer Fehns und Mirko Novakovic, die stehen euch immer noch beratend zur Seite und Steadybit ist auch Teil der New Forge. Ist das noch aktuell?
Das ist noch aktuell. Also wir haben ja auch, unsere Firmenadresse ist ja die Hochstraße 11, dort wo auch die Cozentrik sitzt. Das heißt, wir dürfen auch nach Absprache die Räume mit der Cozentrik nutzen. Wir dürfen auch mal einen Konferenzraum benutzen, wenn wir alle mal zusammenkommen für einen bestimmten Workshop, obwohl wir halt eine Remote First Company sind. Und Mirko Novakovic hat halt auch die New Forge GmbH gegründet, damit er halt auch in Startups so investieren kann, wie er es in Steadybit getan hat. Er hat da viele andere im Portfolio, die teilweise auf der ganzen Welt verteilt sind. Und dort ja, hilft er halt auch mit seinem Netzwerk und seinem Wissen.
Remote First, da haben wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass die Mitarbeiter von Steadybit in erster Linie nicht zusammenarbeiten, dass ja, sie von zu Hause aus arbeiten oder von wo auch immer sie das möchten. Wie, und das war auch schon vor der Corona-Pandemie so, das ist jetzt keine Corona-bedingte Entwicklung. Wie kann das funktionieren, gerade bei so einem jungen Unternehmen, wo viele Prozesse vielleicht noch nicht irgendwie so altbekannt sind, wo so viel Wachstum drin ist? Wie geht das in der täglichen Organisation?
Mit Struktur und Ordnung. Wir haben es halt wirklich von Tag 1 an so gemacht und wir haben halt auch es entwickelt sich daraus ein Arbeitsmodus, der sich immer wieder mal anpasst, auch bedingt durch das Teamwachstum wird sich dieser Modus weiter in den nächsten Jahren anpassen, aber aktuell ist es halt so, dass wir Möglichkeiten durch bestimmte Software geschaffen haben, durch bestimmte Tools geschaffen haben, dass die Menschen dennoch zusammenkommen können. Es ist halt auch sehr, sehr wichtig, dass man wirklich Rituale einführt. So ist es bei uns morgens so, dass wir einen gemeinsamen Check-in machen, wo einfach mal 10 Minuten über soziale Themen gesprochen wird, über alles, was einen so selbst bewegt, dass man einfach mal ankommt, wie eine Art Kaffeeküche, sich den Kaffee holt und dann aber in einem virtuellen, bei uns ist es dann das Videotool, zusammenkommt und einfach über Gott und die Welt spricht. Danach verteilt sich die Arbeit dann, dann gibt es halt das normale Daily, wo man halt kurz sagt, wo man vielleicht Hilfe braucht, welche Themen anstehen, die Unterstützung erfordern oder halt auch das Engineering-Team, Product-Team geht halt auch hin und plant halt den weiteren Tag. Und von dort aus verteilt sich das alles. Wichtig ist aber halt auch, dass man immer wieder, dass man das auch als feste Kultur des Unternehmens ansieht und sagt, wir machen Remote First, das hat viele Vorteile, aber es ist auch wie eine Art Isolation, in die man sich da begibt. Und der soziale Aspekt, der führt halt auch dann dazu, dass man vielleicht sich abgehängt fühlt. Also muss es diese Möglichkeiten geben der sozialen Interaktion. Und wenn man auf die achtet, hat man eigentlich einen guten Modus. So gibt es halt auch manchmal, also bei uns gibt es in dem Videotool halt auch die Option, wir haben quasi Büroräume virtuell abgebildet, wo man dann reingehen kann. Und dann gibt es halt auch so eine Policy, da steht an dem Büroraum drin, das hier ist eine Closed Door. Wenn die beiden da drin sind, geh bitte nicht rein, die haben ein privates Gespräch. Oder es gibt auch ein Open Office, wo man sich einfach reinsetzt und jeder kann gerne kommen. Ist quasi wie so eine offene Bürotür. Wenn man das beibehält und darauf achtet, dann funktioniert das.
Und das soll auch so weiter funktionieren, auch wenn es irgendwann 200 Mitarbeiter sind?
Auch wenn es irgendwann 200 Mitarbeiter sind. Bestimmt nicht mehr in dieser Detailtiefe. Wir werden bestimmt einige Anpassungen machen müssen. Aber wir werden eine Remote-First-Company bleiben, weil wir müssen halt auf Talente setzen. Und die Talente, die gibt es nicht alle immer um uns herum. Die sitzen irgendwo. Die können, wenn wir Glück haben, innerhalb von Deutschland gefunden werden. Die können aber auch innerhalb von Europa gefunden werden oder irgendwann ist es auch so, dass wir über mehrere Zeitzonen hinweg, aber auch vielleicht Supportdienstleistungen für unsere Kunden anbieten müssen. Und da müssen wir auch Mitarbeiter haben, die dann auch in anderen Zeitzonen sitzen, weil Zeitzonen, kann ich dir sagen, das ist so das Härteste, was eintrifft.
Zumal sich ja dadurch dann auch die Raumfrage übrig, die ja ein offen Riesenthema ist. 100 Leute, 200 Leute, die muss man ja auch irgendwo unterbringen und
Ist ein großer finanzieller Posten, wenn man das in einem Bürogebäude unterbringen muss. Ja, richtig. Dennoch muss man, also man muss halt immer noch diesen Spagat hinkriegen und sagen, dennoch könnt ihr euch gerne persönlich treffen. Dennoch könnt ihr vielleicht mal sagen, wir gehen mal in einen Coworking Space in Köln oder in Düsseldorf, weil wir drei Leute jetzt ein bestimmtes Thema haben, an dem wir arbeiten. Und das können wir zwar remote machen, aber doch mal vielleicht sehen und danach dann noch abends in die Stadt gehen, wenn das wieder erlaubt ist. Warum denn nicht? Das muss man auch aktiv fördern. Genauso wie wir hingehen und sagen, wir müssen halt sogenannte Offsite-Events veranstalten, dass die Leute über einen längeren Zeitraum für 3, 4 Tage mal zusammenkommen und sich dann auch mal außerhalb der Arbeit im Privaten treffen. Einfach mal, also mir ist es halt wichtig, dass die Menschen, die mit auf diese Reise gehen bei uns bei Steadybit, dass sie auch gemeinsame Erinnerungen schaffen können und über diese Erinnerungen halt auch dann ja, berichten können und was Gemeinsames erleben und aufbauen.
Wenn du sagst, auf die Reise gehen, welche Rolle spielen dann charakterliche Fragen? Also charakterliche Fragen spielen bei der Einstellung natürlich immer eine Rolle, aber wie groß ist der Faktor der Frage, wie gut das charakterlich zueinander passt, ins Team passt, wenn ihr neue Leute sucht?
Da achten wir sehr drauf. Also es ist wichtig, dass wir ein gemeinsames Mindset haben, dass uns gemeinsame Werte wichtig sind. So knallhart formuliert, Silberrücken, die irgendwie ihre Meinung haben und keinen Platz für andere Meinungen lassen, das hilft uns nicht und das fördert zu Konflikten und das ist auch eine Gefahr, die man halt erkennen muss und gegenarbeiten muss. Das kann man sich nicht erlauben.
Zum Abschluss eine Frage, die Richtung Glaskugel geht. Wo steht Steadybit in 5 Jahren?
In 5 Jahren haben wir ein Tool gebaut, was allen Entwicklern, die es da draußen gibt, die mit verteilten Systemen tagtäglich kämpfen müssen, die Möglichkeit gibt, mit Fehlern und Problemen frühzeitig umzugehen und sie das einfach als Teil ihres täglichen Doings ansehen, wie es heute ja Unit-Testing ist oder generell, dass ich Tests schreiben muss, um stabile Software zu haben. Das wird zu einem Selbstverständnis. Dabei haben wir ein Team aufgebaut, was eine eigene Kultur innerhalb von Steadybit aufgebaut hat. Das heißt, momentan ist es ja so, dass viel aus dem Netzwerk von Cozentric Instana bei uns als Mitarbeiter vorhanden ist, weil das der natürlichste Reflex ist, dass man halt Leute einstellt, die man schon kennt und beurteilen kann, um halt die Gefahr auch zu minimieren. Aber dass wir jetzt anfangen, eine gemeinsame Kultur zu entwickeln, wo auch Menschen reinkommen, die am ganz anderen Ende der Welt vielleicht sitzen oder innerhalb von Deutschland in ganz anderen Ecken unterwegs sind und wir so eigenständiger werden und ja, daran wachsen.
Das klingt nach einer sehr spannenden Aufgabe und nach einer spannenden Zeit, die auf euch zukommt. Bevor ich dich entlasse, noch eine letzte Bitte. Und zwar ganz zu Beginn des Gesprächs, die Älteren werden sich erinnern, da ging es um die Freizeitmöglichkeiten im Bergischen Land, was du da für eine Idee hättest. Und die Frage kam, wie gesagt, von den Gästen der vorherigen Folge. Und in dieser Tradition würde ich dich auch bitten, dem nächsten Gast oder der nächsten Gästin eine Frage zu stellen. Unbekannterweise, ich weiß selber noch nicht genau, wer es sein wird.
Okay. Die Frage wäre, was lässt dich morgens aufstehen und lässt ein Kribbeln in deinem Bauch entstehen?